wieder unseren Vers aus 2. Petrus 2, den ersten. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Vielleicht habt ihr ja auch schon einmal den 2. Petrusbrief ganz gelesen und über ihn nachgedacht. Er zeigt uns, wie Gott jeden Einzelnen von uns ausgerüstet hat, mit dem gleichen kostbaren Glauben und ewigem Leben und der Fähigkeit, dieses neue Leben auch als Gottseligkeit zu genießen. Fleiß ist nötig. In den göttlichen Tugenden zu leben, um nicht träge und ohne Frucht vor unserem Herrn zu erscheinen. Zudem hatte Gott ja auch dafür gesorgt, dass in seine Apostel das prophetische Wort gelegt wurde, indem er ihnen seinen Sohn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit zeigte, als sie mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren. Es waren keine künstlich erdichteten Fabeln, die sie nun an andere weitergaben, sondern himmlische Wirklichkeit. Doch Petrus sagt dann recht deutlich, dass falsche Lehrer auftauchen würden. Sie würden verderbliche Sekten gründen und viele würden irregeleitet werden. Der Weg der Wahrheit würde dadurch verlästert werden. Das, was Petrus noch zukünftig sah, wird dann im Brief des Judas als gegenwärtig beschrieben. Petrus zeigt durch den Heiligen Geist inspiriert die Gefahren und ihre Kennzeichen und Auswirkungen auf, um jeden einzelnen gläubigen Christen zu warnen, aber auch auszurüsten, den Gefahren gegenüber gewappnet zu sein. In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass es nötig ist, die Möglichkeiten zu erkennen, die einer örtlichen Gemeinde in ihrer Gesamtheit gegeben sind, um diesen Gefahren zu begegnen. Wie soll sich also ein örtliches Zeugnis dagegen verhalten? Lesen wir dazu aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus, die Verse 3 bis 11. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen sollst, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Wir wollen uns heute aus der Bibel Antwort geben lassen auf diese Frage, wie soll ein Zeugnis nun aussehen? Das Thema des Timotheusbriefes wird ja eindeutig herausgestellt, und zwar in Kapitel 3, die Verse 14 und 15 besagen das: Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, dass ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Es ist nun recht bedeutsam, dass die Bibel im Hinblick auf das rechte Verhalten im Hause Gottes mit der Aufforderung beginnt, darauf zu achten, dass keine anderen Lehren gelehrt werden, keine Fabeln, keine endlosen Geschlechtsregister gebracht werden, dass nicht eitles Geschwätz geredet wird, dass die Schrift sinngemäß angewendet wird und sodann, dass nur die gesunde Lehre Raum haben soll, und das ist ja das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. So wie wir als Eltern darauf achten, was sich in unseren Familien tut, so will Gott, dass in seinem Haus nur das Rechte gesagt und gehört wird. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist die Grundlage des Glaubens, der nicht erschüttert werden soll. Denn sein Haus als Gemeinde des lebendigen Gottes hat den Auftrag, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, inmitten der so ganz andersartigen Umgebung dieser Welt. Timotheus hatte die Aufgabe, das alles in Ephesus zu beachten und das auch dort umzusetzen. Im weiteren Verlauf dieses Briefes wird gesagt, dass dieselbe Aufgabe die Ältesten einer Gemeinde haben. Es ist daher hilfreich zu erkennen, was alles unter das Gebot fällt. Nicht andere Lehren zu lehren. Alles, was nicht nach dem Evangelium der Herrlichkeit Gottes ist, ist andere Lehre. Es ist daher auch unerlässlich, dass die Ältesten in der gesunden Lehre bewandert sind, sie genau kennen müssen, um das Falsche auch beurteilen zu können. Sie haben ja den Auftrag, die Herde zu hüten und anderen Lehren energisch entgegenzutreten. Es geht in der Gemeinde auch darum, darauf zu achten, dass nur die gesunde Lehre gesagt und gehört wird. Das alles allein führt zur Glaubensstärkung aller. Der Bereich der anderen Lehren ist außerordentlich groß geworden. Es wäre nutzloses Bemühen, alle Möglichkeiten anderer Lehren zu durchforschen. Wir haben nach den eigenen Worten unseres Herrn nur nötig, seine Stimme genau zu kennen, dann werden uns auch alle anderen fremden Stimmen wirklich fremd vorkommen. Im Hinblick auf die Männer, die aus der Mitte der gläubigen Christen auftreten würden, um verkehrte Dinge zu reden, hat auch der Apostel kein anderes Erkennungszeichen und Bewährungsrezept. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Es ist also das Beste, sich allein mit diesem Wort zu befassen, wenn wir andere Lehren erkennen und abwehren wollen. Neben anderen Lehren sind es auch Fabeln, die vom Endziel wegführen. Damit sind Aussagen und Vorstellungen gemeint, die ausschließlich das Gemüt, das Seelische ansprechen und befriedigen. Schöne Geschichten, die die Gefühle der Menschen in Wallung bringen. Wo man aber nur in diesem Bereich stecken bleibt, befindet man sich auf einem gefährlichen Weg. Wenn dadurch die Zeit genommen wird, die gesunde Lehre zu hören und ihr allein zu folgen, ist das sicher nicht die Absicht des Heiligen Geistes. Er will Christus verherrlichen und niemals irgendeinen Menschen. Als nächstes gilt es zu verhindern, dass man sich mit endlosen Geschlechtsregistern befasst. Nun, das ist heute doch wohl nicht mehr nötig oder irgendwie interessant. Waren Farben etwas für das Gefühl, dann sind Geschlechtsregister für etwas für die, die scharf denken wollen und können. Sie befriedigen nicht das Gefühl, sondern den Verstand. Scharfsinnige Erörterungen, Gedankengebäude und Konstruktionen, Austüfteln von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, spitzfindige Bemerkungen, all das hat sich seit Paulus Zeiten in christlichen Kreisen gehalten. Ganze Sekten sind aufgrund dieser Dinge entstanden. Achten wir also darauf, dass es nicht in unseren Reihen aufgrund solcher Einflüsse zu Streit kommt und zur Zerstörung des Glaubens. Und noch eine andere Sache wird in diesem Abschnitt recht deutlich gemacht als etwas, was den Glauben zerstört und nicht fördert. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Voraus geht das eitle Geschwätz, das nicht fördert, sondern empfindlich stört. Leider eine traurige Angelegenheit, dieses eitle Geschwätz. Manche meinen, sie müssten unbedingt reden, aber sie haben nichts und bringen auch nichts als leeres Stroh. Reden können sie stundenlang mit vielen Worten, aber aus allen leuchtet doch ihre Eitelkeit hervor. Dann kommt das, was Paulus nennt, Gesetzeslehrer sein zu wollen und nicht zu verstehen, was man sagt, auch was man fest behauptet. Solche Leute sind von einem Dienst in der Gemeinde fernzuhalten, denn es gilt, die Geschwister vor Schwätzern zu schützen. Sie bringen keinen Nutzen. sie schaden den Geschwistern nur. An dieser Stelle sei deutlich gesagt, damals wie heute gibt es viele Redner, die Gottes Wort nicht sinngemäß auslegen. Wie wir es lesen, sie sprachen damals über das Gesetz, das ist gewiss Gottes Wort, aber sie sprachen darüber vor falschen Hörern. Oder anders ausgedrückt, sie wandten das Wort nicht sinngemäß an, legten es falsch aus. Ob es das heute noch gibt? Traurig ist festzustellen, wie ein Bibelvers aus dem Zusammenhang genommen wird und dann für eine ganze Lehre herhalten muss. Oder wie Bibelverse mit denselben Ausdrücken zusammengestellt werden und zu Aussagen kommen, die die Bibel gar nicht meint. Kein Wunder, dass der Feind reiche Beute macht. Es ist seine Art, mit dem Wort Gottes zu spielen. Warum wird uns das alles durch die Bibel vorgestellt? Um Verantwortung wachzurufen, bei allen, die Verantwortung für die Geschwister tragen. Es darf uns nicht kalt lassen, wenn Geschwister irregeführt werden. Nur noch etwas zu der Stelle aus 1. Timotheus 4, 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehre von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Dieser Vers ist ebenfalls eine Prophezeiung für die Zukunft des Christentums. Manche wollen ja nicht wahrhaben, dass es im Christentum eine Abwärtsbewegung gibt. Wenn wir an die göttliche Kraft denken, die jedem gläubigen Christen geschenkt ist, wenn wir an den Heiligen Geist denken, der in jedem Wiedergeborenen Wohnung gemacht hat, kann man nicht sagen, dass sie schwächer geworden wären. Aber sehr wohl werden sie beeinträchtigt durch das Verhalten der Gläubigen. Je weltförmiger sie werden, umso leichter fällt es Satan, solche bei uns einzuführen, die den Heiligen Geist nicht haben, der sich aber kaum vom Leben und Tun der Gläubigen unterscheidet. Die Gläubigen haben sich in vielem der Welt angeglichen. Trotzdem bleiben die Maßstäbe Gottes gültig. Gott richtet seine Maßstäbe nicht aus an dem niedriger werdenden Zustand und dem tiefer werdenden Niveau der Gläubigen oder macht von seinen Maßstäben und Forderungen Abstriche. Deshalb ist es für uns auch heute wichtig, dass wir erkennen, dass der Maßstab des ersten Timotheusbriefes auch für uns heute immer noch Gültigkeit hat. Nun haben wir gelesen, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden. Wir brauchen es nicht zu leugnen, dass das heute tatsächlich so ist und dass selbst in den Reihen der Gläubigen es Leute gibt, die von dem Glauben abgefallen sind, vom Gott geoffenbart im Fleisch. Sie sehen die Person Jesus Christus nicht mehr in der uns vom Heiligen Geist geschilderten Art und Wirklichkeit. Die Wirkungen Satans sind auf diesem Gebiet außerordentlich vielseitig. Wir lesen ja im ersten Johannesbrief, wer nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott, und das ist der Geist des Antichristen. Von solchen haben wir uns abzuwenden. Hier im ersten Timotheusbrief wird allerdings nicht über Errettetsein und Verlorengehen gesprochen, sondern von den Bekenntnissen zu den Werten des Christentums. Das ist hier unter Glauben zu verstehen. Dieses Bekenntnis zu den Werten des Christentums kann man preisgeben. Eine andere Sache ist, wie es in solchen Herzen in Bezug auf die Lebensversicherung zu unserem Herrn aussieht. Das menschliche Herz ist so angelegt, dass es nicht leer bleiben kann. Gibt man die Werte des Christentums preis, dann füllt man das Herz eben mit anderen Dingen. Der Glaube des Christentums hat als Mittelpunkt die Person unseres Herrn Jesus Christus, Gott geoffenbart im Fleisch. Verbunden sind damit die segensreiche Wirkungen und Kräfte, die immer wieder das Ziel haben, uns zu ihm zu bringen. Die falschen Lehrer sind von Geistern geleitet und inspiriert, die nicht von Gott kommen. Es gibt nur einen Geist, der von Gott kommt, und das ist der Heilige Geist. Wenn der in den Herzen keinen Raum hat, dann wird das Herz von anderer Seite manipuliert. Betrügerische Geister sind das, sagt der Heilige Geist. Es sind Lehren von Dämonen. Manche Lehre, die auch heute im Bereich des Christentums umhergeistert, wird geglaubt, befolgt, da sie nicht offen als Lehre von Dämonen zu erkennen ist, weil sie bestimmte christliche Werte bringt, die durchaus positiv klingen. Erinnern wir uns aber, mit welch entschiedenen Worten schon im Galaterbrief die falsche Anwendung des Gesetzes gekennzeichnet wird. Paulus sagt in Galater 1, in den Versen 6 bis 9, ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist, nur dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Alle, die also diese innerste Mitte des Christentums nicht haben, befinden sich auf einem verkehrten Weg und werden zum Spielball von betrügerischen Geistern, von Dämonen. Sie sind geschickt genug, ihre Meinung und ihre Lehre mit guten Worten zu vermitteln. Sie reden Lügen, aber sie tun das in Heuchelei. Wenn Satan und seine Dämonen uns ihre Lügen unverpackt anbieten würden, würden wir wohl erschrecken und wissen, um was es geht. Aber sie bringen es eben in einer verführerischen Verpackung. Und diese Lehren führen zur Verhärtung des Gewissens. Merkt ihr, wohin die Tendenz geht? Sie zielt darauf ab, sich über das von Gott geoffenbarte und Gesagte und Angeordnete und für gut Befundene einfach zu überheben und Gott dann frech ins Gesicht zu sagen, wir wissen es besser. Und das mit dem Vorzeichen des Christentums. Praktisch läuft das, obwohl das offensichtlich gar nicht so klar zutage tritt, auf eine Missachtung Gottes heraus. Man erhebt sich als Geschöpf über den Schöpfer und sein Wort. Es ist dieselbe Taktik Satans wie im Garten Eden. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Gott bekommt aber seine Ehre durch den einfältigen Glauben dessen, der sich von ihm beschenken lässt. Selbst in den einfachen Handlungen des natürlichen menschlichen Lebens. Wir sehen, Satan ist schwer am Wirken mit seinen Dämonen. Und das kommt in den Gemeinden immer mehr zum Tragen. Diese Dinge treten in der letzten Zeit auf und das alles, weil man den Mittelpunkt der Haushaltung Gottes, die Person, Gott geoffenbart im Fleische, unseren Herrn Jesus Christus, aus den Augen verliert. Sehen wir diese Dinge doch auch mal etwas kritischer. Beobachten wir doch mal, um was um uns herum passiert, gerade in unseren Gemeinden. In vielen gläubigen Gemeinden ist ein Abwärtstrend zu erkennen. Aber es geht nicht um andere Gemeinden, es geht um unsere Gemeinde. Deshalb wollen wir immer wieder darauf achten, dass Jesus Christus bei uns in der Gemeinde im Mittelpunkt steht. Dass es darum geht, ihn zu verherrlichen, ihn zu loben und zu preisen für das, was er getan hat. Ihm weiter zu sagen an andere.